886 Radiothek. Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen auch heute wieder zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Themen des Tages. Gute Seiten, schlechte Seiten, auch alle Folgen zum Nachhören online auf unserer Homepage radio886.at und überall, wo es Podcasts gibt. Und starten da heute mit einem Thema, das zum heutigen Datum auch passt, zum 14. Februar. Und ja, das ist kein Thema zum Feiern,
Mike. Ja, und es ist auch sehr, sehr komplex. Ich habe es jetzt mal versucht, auf das Wichtigste runterzubrechen. Es ist der Equal Pay Day. In vielen Medien heute war natürlich gestern auch in der ZIP 2, gab es auch eine Diskussionsrunde mit zwei Expertinnen und heute der Titel zum Beispiel news.orf.at Equal Pay Day zeigt ungelöste Probleme. Was ist der Equal Pay Day? Ganz, ganz kurz runtergebrochen, bis heute haben Frauen seit Jahresbeginn gratis gearbeitet. Was bedeutet das? Was ist da überhaupt erhoben worden? Und zwar sind da die Daten erhoben worden von ganzjährig Vollzeitbeschäftigten. Wenn man alle ganzjährig Vollzeitbeschäftigten vergleicht, dann verdienen Frauen 12,4% weniger. Und wenn man das eben quasi aufs Jahr verteilt, dann bedeutet das, dass sie verglichen mit Männern bis heute gratis gearbeitet haben.
Das ist symbolisch.
Genau, ist ein symbolischer Tag. Mhm. So. Es gibt da verschiedene Datenerhebungsmethoden zu diesem Gender Pay Gap. Pay Gap, das ist eben bezogen auf die ganzjährig Vollzeitbeschäftigten. Bei unselbstständig Erwerbstätigen insgesamt ist die Zahl deutlich höher, also über 30%. Da geht es auch darum, dass viel mehr Frauen in Teilzeitberufen arbeiten. Es gibt aber auch Daten, das muss man da schon auch dazu sagen, die zeigen, dass der Lohnunterschied bei gleicher Arbeit, also wenn man wirklich vergleicht, was verdienen eine Frau und ein Mann für den genau gleichen Job, da ist der Lohnunterschied deutlich geringer. Ich habe da leider keine aktuellen Daten gefunden, aber eine Expertin gestern in der ZIP 2 hat gesagt, dass der Lohnunterschied da dann kaum noch da ist. Mhm. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht bestätigen, ich habe da keine aktuellen Daten gefunden und ich habe auch leider die Studie nicht gefunden, auf die sich die Expertin da bezogen hat. Aber es gibt da schon glaubwürdige Daten auch, die sagen, dass der Lohnunterschied da zumindest deutlich geringer ist. Ist auch, by the way, es ist illegal, gleiche Arbeit unterschiedlich zu entlohnen. Das steht an und für sich so im Gesetz. Da ist halt dann die Frage, wie gehst du dann dagegen wirklich vor? Da musst du dann nachweisen, dass du diskriminiert wirst. Das ist mit einem mühsamen Prozess verbunden. Außerdem natürlich, wer stellt noch jemanden an, der gegen einen Arbeitgeber oder eine gegen Arbeitgeberin vor Gericht gegangen ist? Da muss man schon auch sagen, es ist nicht immer so leicht, wie es im Gesetz steht. Mhm. Außerdem gibt es eine spannende Datenerhebung in der ZIP 2, ist die gestern gezeigt worden, Gehaltsunterschiede nach Geschlecht 1,5 Jahre nach dem Masterabschluss und zwar sortiert nach den Studienrichtungen. Genau. Mhm. Auch da gibt es ziemliche Unterschiede. Ich habe da gerade den Screenshot noch offen von der ZIP 2. Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe ist ein Gehaltsunterschied von 17,5%, das ist doch deutlich. Ja, bei Naturwissenschaften ist es ein bisschen geringer, knappe 9%. Da gibt es auch Kritik, da wurden nämlich nur Studienabschlüsse erhoben und nicht die tatsächliche Berufswahl dann.
Ja.
Das heißt, da weiß man nach diesen Daten nicht, arbeiten die auch in diesem Bereich.
Mhm.
Aber natürlich gibt es da Unterschiede, ja. Kann man natürlich schon auch darüber nachdenken, warum das so ist. Es gibt dann auch gewisse Lösungsvorschläge. Ich meine, prinzipiell kann man sagen, das ist seit sehr langer Zeit ein Thema und es geht ein bisschen was weiter. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Gender Pay Gap bezogen auf die ganzjährig Vollzeitbeschäftigten, diese 12,4% weniger, die ich ganz am Anfang gesagt habe, das sind zum Beispiel schon, da ist um 10% hat sich diese Lage verbessert in den letzten 20 Jahren.
Okay.
Also da ist zumindest ein bisschen was weitergegangen, ja. Aber man
halt sehr langsam.
Sehr langsam. Die Diskussion gibt es wirklich schon seit wahrscheinlich 30, 40 Jahren und es geht ein bisschen was weiter, aber nicht sehr viel. Eine vorgeschlagene Lösung ist Lohntransparenz, dass man einfach sagt, okay, die Löhne werden einfach offengelegt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das auch erst im Erwachsenenalter kennengelernt. So, das ist so ein bisschen, darüber redet man nicht.
Ja,
über absolut. Gehalt redet man nicht.
Na, da kann ich da jetzt keine
Kann ich da nicht sagen. Ich würde zum Beispiel auch mein Gehalt hier jetzt nicht auf Sendung sagen. Also ist einfach, man redet nicht drüber. Ja. Und diese Lohntransparenz, das ist ein bisschen umstritten, ob das wirklich was bringt. Aber natürlich kann man schon vorstellen, okay, wenn man dann wirklich in dem Unternehmen sieht, hey, pass mal auf, der Kollege macht genau das Gleiche wie ich, aber er verdient deutlich mehr, wie gibt's das? Dass man da dann ein bisschen mehr in der Hand hat, wenn man wirklich in Gehaltsverhandlungen reingeht, weil es wird ja auch oft so gesagt, ja, Frauen verhandeln schlechter, bla bla. Erstens, ja, halt, ich weiß nicht, was ich von diesem Argument halten soll. Ist auch, glaube ich, schwer, dieses wirklich zu erheben, glaubwürdige Daten dazu erheben. Aber natürlich, wie willst du verhandeln, wenn's, du
wenn
weißt
du
ja nicht.
Nicht weißt, genau, wie die Basis eigentlich bei anderen ist.
Wie, ja, wie ist es eigentlich, genau, bei anderen? Wie, ja, wie verdienen andere
nämlich
eigentlich?
Nämlich konkret,
ja,
in Zahlen, nicht nur,
genau,
circa ein,
genau,
bisschen
so,
mehr.
Da wird wahrscheinlich ein bisschen mehr, ja, genau. Also ja, Lohntransparenz könnte da schon helfen. Ja. Eine andere Sache ist natürlich, das bezieht sich aber eher auf diese unselbstständig Erwerbstätigen insgesamt, wo einfach Frauen viel mehr in Teilzeit sind. Da einfach, da gibt es ja auch Daten dazu, dass Frauen viel mehr unbezahlte Arbeit machen, also viel mehr Pflegearbeit, Care-Arbeit, Kinderbetreuung etc., dass man da einfach das Angebot deutlich verbessert. Das sieht man auch innerhalb von Österreich, wo zum Beispiel in Wien institutionelle Pflegearbeit und Kinderbetreuungsangebot deutlich besser ist als in anderen Bundesländern. Und in diesen anderen Bundesländern ist dieser Gap auch einfach dann deutlich höher, weil einfach mehr Frauen in Teilzeit müssen, weil sie einfach die Betreuungsarbeiten übernehmen. Also da gibt es auf jeden Fall viel Potenzial. Und dann gibt es natürlich auch die Idee, einfach Berufe zu fördern, in denen viele Frauen arbeiten. Also man hat jetzt auch in den letzten Jahren viel darüber geredet, wie furchtbar die Berufsumstände in der Pflegearbeit sind. Ja, dass die viel zu wenig Geld verdienen, dass da reihenweise Leute gehen, weil sie es einfach nicht aushalten, weil es so eine große Belastung ist. Genauso in der Elementarpädagogik, also Kindergartenarbeit, Volksschullehrerin etc. Da sind einfach, gibt's viel mehr Frauen und da sind auch wirklich Berufs-, ja, wie soll ich sagen, Arbeitsumstände, die schwierig sind. Ja, die viel, ja, Belastung da ist und da wird auch, ja, es wird, könnte man darüber streiten, ob das so entlohnt wird, wie es diese Menschen wirklich verdient haben, weil überlegen mal, wie wichtig ist Pflege und Kinderbetreuung und Elementarpädagogik für unsere Gesellschaft und wie wenig gesellschaftliche Anerkennung und auch finanzielle Anerkennung ist, ja, dann da.
Auch das ist schon eine Thematik, die jetzt auch schon länger am Tisch liegt.
Genau, auch das. Also das ist ein extrem komplexes Thema. Gibt es viele verschiedene Lösungsansätze. Ich glaube, worüber sich alle einig sind, dass da schon auch mehr noch passieren darf.
Ja, und vor allem auch, dass es wichtig ist, dass man gerade auch heute eben darauf hinweist, auch symbolisch eben, wie da die Sachlage ist.
Ja, genau.
Gehen wir weiter zu einem Thema, das uns alle heute vermutlich auch schon mehrmals beschäftigt hat oder wir alle schon mehrmals konsumiert haben. Es geht in die Welt von Social Media. Und zwar die Frage, wie sinnvoll ist eine Altersgrenze für Social Media? Das ist ein Artikel auf derstandard.at. Denn Frankreich will eine Altersgrenze von 13 Jahren für soziale Netzwerke schaffen. Also geht es um Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, aber auch WhatsApp zum Beispiel. Und aktuell ist es dort eben so, dass Jugendliche ab 15 Jahren alleine ein Konto auf sozialen Netzwerken haben dürfen und die Grenze soll jetzt eben noch um 2 Jahre runtergesetzt werden. Eben aber auch so wirklich, dass es auch nicht mit Einverständnis der Eltern gilt, sondern geht einfach nicht.
Ja.
Und ich habe dann versucht auch irgendwie zu recherchieren, wie übrigens so die Sachlage punkto Altersgrenze für Social Media ist. Und das ist schon wirklich sehr durchwachsen. Je nachdem, welcher Kanal und in welchem Land man ist, gelten da unterschiedliche Bestimmungen. In Österreich zum Beispiel muss man für TikTok laut Datenschutzerklärung mindestens 13 Jahre alt sein, auch auf Facebook und Instagram. Und da wird aber dann beim Anlegen zum Beispiel eines neuen Instagram-Profils auch das Alter gar nicht abgefragt. Also da wird die Richtigkeit der Angabe auch gar nicht überprüft.
Okay.
Und der französische Premierminister sieht eben die Thematik in Frankreich als schwierige, aber nicht unmögliche Baustelle. Und da gibt es jetzt eben laut dem Artikel auf derstandard.at unterschiedliche Stimmen dazu. Die österreichische Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm hält von solchen Verboten zum Beispiel wenig. Social-Media-Plattformen sind ein ganz selbstverständlicher Bestandteil des Lebens junger Menschen. Unsere Aufgabe sehe ich darin, Kindern und Jugendlichen den kritischen Umgang mit dem beizubringen, was sie da sehen. Also die Vermittlung der Kompetenz geht da klar an Eltern und auch den Unterricht. Und da ist halt auch wichtig zu betonen, aber weiter, damit die Eltern ihren Kindern helfen, müssen die wahrscheinlich selber vorher sich vielleicht sogar noch mehr mit Social Media beschäftigen.
Natürlich, ja.
Ich würde fast behaupten, dass Kinder vielleicht sogar mittlerweile traurigerweise Social Media besser bedienen können als so manch ein Erwachsener.
Ja, das absolut. Und ich finde, also es gibt eine sehr klare Datenlage dazu, wie schädlich Social Media für junge Menschen sein kann. Also da gibt es eigentlich keine Diskussion mehr. Wenn Social Media irgendeine, sagen wir, es gibt irgendein ein Getränk, wo die Datenlage so klar ist, dass das schädlich ist für Menschen, dann wird es sofort ein Alterslimit geben. Gibt's ja. Alkohol. Kannst du ja auch nicht einfach einer 10-Jährigen ein Bier geben. Das geht einfach nicht. Und das verstehe ich nicht, warum das so vom Tisch gewischt wird. Ja, natürlich, das wissen wir, dass es gefährlich ist. Wir haben auch schon im Zeitungscheck oft darüber geredet. Es macht süchtig, es ist eine Sucht.
Ja.
Es hat einen massiven Einfluss auf die Selbstwahrnehmung von vor allem sehr, sehr jungen Menschen. Natürlich ist das, kann man das diskutieren, dass man da einfach sagt, okay, wenn du 10 bist, hast du kein Instagram, Punkt.
Genau, und vor allem auch, und wenn man dann auch möchte, dass eben da ein bisschen vermittelt wird, wie gehe ich damit um, dann muss auch gerade im Unterricht oder gerade auch als Erziehungsberechtigter, muss da auch einmal zusammengefasst werden, okay, was ist da überhaupt wichtig, weil man schlichtweg, es ist so komplex und groß, dass man es vielleicht auch gar nicht weiß. Und da geht es dann eben auch um, wie kann ich denn dann überhaupt auch nachweisen, dass ich wirklich zum Beispiel 13 Jahre alt bin oder 15?
Das ist dann das wirklich, ist dann die nächste, das ist dann natürlich Thematik. Kompliziert. Ja.
Kann man dann zum Beispiel auch echte Ausweise hochladen, das ist dann wieder ein Datensicherheitsproblem oder anonymisierte Ausweise, wie könnte das aussehen? Also da wird auch gerade diskutiert und das ist eben auch eine unfassbar komplexe Thematik und die ist wirklich auch gar nicht zu unterschätzen.
Absolut, absolut. Also dass es bei der Umsetzung komplex ist, das absolut, auf jeden Fall verstehe ich. Aber so von vornherein zu sagen, na, das ist kein Thema, weil da sollen sich die Eltern drum kümmern, finde ich ein bisschen faul, ehrlich gesagt.
Ich meine, sie sind ein ganz selbstverständlicher Bestandteil des Lebens junger Menschen, das ist schon so. Und es ist schon auch natürlich die Aufgabe, kritisch damit umzugehen.
Ja, natürlich.
Dann aber muss man halt... Ja.
Du, aber Alkohol ist auch ein ziemlich selbstverständlicher Bestandteil der österreichischen Kultur und da gibt es auch Alterslimits.
Ja,
also,
absolut.
Ja, aber, ja,
gibt es ja für Social Media auch, aber eben da noch viel Potenzial nach oben.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Und bezüglich digitaler Ausweis, hätte ich eine App, das wir gerade versuchen umzusetzen in Österreich, gibt es, glaube ich, noch Stolpersteine. Vielleicht könnten wir es mit der ID Austria lösen.
Du, vielleicht. Alles ist möglich. Das war der 88.6 Zeitungscheck am Mittwoch. Morgen wieder natürlich um 7:45.
Gute Seiten, schlechte Seiten. Jetzt auch zum Nachhören als Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Und auf radio886.at. Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 88.6